Willkommen zu Maidons Meinung. Diverse Autobauer haben Auslieferungszahlen für den September vorgelegt. Über die sprechen wir unter anderem jetzt mit Alfred Maidon. Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Freut mich.
Wir starten auch direkt damit. Die Sendung ist sehr autolastig. Tesla, damit geht's los. Auch da gab es eben Auslieferungszahlen für den vergangenen Monat. Sind ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es gab auch so eine Differenz zwischen Auslieferungs- und Produktionszahlen. Wie ist das zu
Genau, es gab sogar die Zahlen für das ganze Quartal. Tesla liefert ja immer die Zahlen pro Quartal, nicht pro Monat, wie andere, kommen wir gleich noch zu. Tatsächlich hat man die Erwartung verfehlt, 344.000 ausgelieferte Fahrzeuge, man hat aber 366 produziert, 366.000. Dieser Unterschied ist recht groß. Das war in den vorangegangenen Quartalen nicht so, weil da hatte man immer zum Quartalsende so einen Auslieferungspush, dass man gesagt hat, wir wollen nochmal möglichst viele Fahrzeuge zum Kunden bringen. Das will Tesla jetzt nicht mehr machen oder hat man nicht mehr gemacht, weil man einfach Logistikkosten sparen will und weil man das Ganze regional auch besser verteilt. Und deswegen dieser große Unterschied. Und wäre der Unterschied so groß gewesen wie sonst, ungefähr so 1-2%, dann hätte man die Erwartung ungefähr getroffen. Also insoweit, man sieht es hier, neuer Rekord, das hätte mehr sein können. Jetzt ist die Frage, ob das dann im nächsten Quartal kommt. Insoweit alles nicht halb so, nicht so wirklich schlimm, aber dennoch, die Aktie hat kräftig reagiert, hat gestern dann über 8% an Wert verloren. Es gibt nämlich auch Stimmen, die sagen, ja, es ist auch so ein bisschen eine rückgehende Nachfrage in China zu beobachten. Das wiederum könnte daran liegen, dass viele Chinesen darauf hoffen und spekulieren, dass die Preise gesenkt werden, für das Model Y vor allem. Da gibt es Gerüchte im Markt, dass das passieren könnte. Also insoweit dann wieder doch negativ, also so ein bisschen gemischtes Bild. Die Aktie hat ordentlich Luft abgelassen, hat letztendlich auch, ist aus dieser Seitwärtsrange nach unten raus. Ich sehe das eher als Kaufgelegenheit. Nicht nur ich, auch Katie Wood hat gestern die fallenden Kurse genutzt und nachgekauft für ARK Invest, wobei sie natürlich jetzt nicht mehr so der allerbeste Indikator ist nach der Entwicklung in diesem Jahr, die alles andere als erfreulich war. Aber bei Tesla läuft es nach wie vor rund. Und wie gesagt, dieser Auslieferungspush, dass man den nicht mehr macht, finde ich eigentlich auch ganz gut. Denn es macht eigentlich keinen Sinn, zum Ende des Quartals nochmal massiv anzuziehen und dann im Anfang des nächsten Quartals dann diesen Einbruch zu haben. Also dann lieber kontinuierlich. Aber das war natürlich jetzt für das Quartal erstmal nicht so erfreulich.
Dann werden wir es beim nächsten Mal sehen, ob es dann sich was dadurch geändert hat, wenn es die
Genau, das vierte Quartal wird es wichtig, ob man tatsächlich dieses Wachstumsziel 50% schafft. Das wird sehr ambitioniert, da muss man im letzten Quartal nochmal ordentlich drauflegen.
Bei BYD, da gab es aber tatsächlich Zahlen für den vergangenen Monat, also für den September. Und da gab es mal wieder einen Rekord zu vermelden.
Ja, eigentlich unglaublich. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht schafft man ja mal die 200.000 Marke. Man hatte im August 175.000, jetzt sind es sogar 201.000 ausgelieferte Fahrzeuge gewesen. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man das mal hochrechnet. 200.000 mal 3, da bin ich bei 600.000. Im Vergleich zu den 344.000 bei Tesla ist das schon gewaltig. Und mittlerweile ist es auch so, dass man selbst bei den rein elektrischen Autos, die machen bei BYD in etwa die Hälfte aus, die andere Hälfte sind Plug-in-Hybride, dass man da sogar Tesla fast eingeholt hat. Man sieht es hier im Vergleich zum Vorjahr natürlich eine dramatische Steigerung. 71.000 im Vorjahr, jetzt sind wir bei 201.000. Das ist fast eine Verdreifachung. Wirklich beeindruckend. Und das Ziel, und das ist eigentlich noch beeindruckender, bis Jahresende will man auf 280.000 kommen. Das wären wir ungefähr hier oben. Also da ist noch viel Luft nach oben, wie man auch sieht. Und die Zahlen wirklich faszinierend, sehr gut. Und das sind auch interessante Zahlen. Die sind sehr klein, 4.000, 5.000, 7.000 oder knapp 8.000. Das sind die monatlichen Verkäufe außerhalb von China. Man sieht, BYD verkauft immer noch den größten Anteil der Autos logischerweise in China. Aber man ist im Vergleich zum Vormonat um 50% gewachsen international. Und jetzt will man ja auch nach Deutschland kommen, in andere große europäische Länder noch in diesem Jahr. Also diese Zahl wird noch richtig groß und das ist eigentlich das ganz große Potenzial, was BYD noch hat. Aber auch jetzt ist man schon, und das sieht man hier ganz schön, ganz klar die Nummer 1 der Welt. Das sind die neuesten Zahlen, weltweite Verkäufe von Januar bis August. Da gibt es noch keine Septemberzahlen, weil die kommen erst so nach und nach. Da sieht man, dass BYD jetzt schon fast bei 1 Million verkauften Autos ist und Elektroautos wohlgemerkt, inklusive Plug-in-Hybride und Tesla bei 700.000, Volkswagen auf Platz 3 vor SAIC und Geely, beide aus China.
Und da haben wir noch die Top-Modelle, jetzt nur für den August.
Genau, auch da sieht man, da führt Tesla ganz klar im August mit dem Model Y, wie schon im vergangenen Monat, das ganze Jahr eigentlich durch. Aber man sieht auch, dass unter den Top 10 1, 2, drei, vier, fünf Modelle von BYD sind. Übrigens in grün, das sind rein Elektroautos und das blaue sind Plug-in-Hybride. Da sieht man aus, dass BYD sehr stark ist bei den Plug-in-Hybriden. Viele Modelle verkauft man sowohl als Plug-in-Hybrid als auch als Elektroauto. Aber man ist natürlich auch jederzeit in der Lage, komplett auf Elektro umzustellen. Insoweit traumhafte Zahlen. Die Aktie hat noch nicht darauf reagieren können, weil die Zahlen kamen am Wochenende, besser gesagt am Montag, Entschuldigung, gestern Nachmittag. Und heute war in Hongkong Feiertag oder ist Feiertag. Insoweit bin ich mal gespannt, was die Aktie morgen macht. Sie zieht in Deutschland schon ein bisschen an, aber sie hat auch kräftig verloren. Einmal hier diesen Rücksetzer mit diesem Buffett-Verkauf, mit diesem Mini-Verkauf, muss man ja sagen. Das sehe ich als Top-Einstiegschance jetzt. Also wie gesagt, Top-Zahlen, Top-Entwicklung, sehr gute Aussichten und gleichzeitig ein tiefer Kurs. Hat auch zur Folge, dass die Bewertung sehr attraktiv ist. KGV von unter 40 gab es auch lange nicht bei BYD und gerade mal, ich glaube, 1,2-facher Umsatz.
Das alles ist top. Die Citigroup sieht es ja ähnlich, Top-Pick auch.
Genau, Top-Pick, Citigroup, die haben ein Kursziel draußen, nochmal bestätigt jetzt, 640 Hongkong-Dollar sind ungefähr 83 Euro. Da ist einiges drin.
Okay, dann werden wir das weiter verfolgen. Wenn noch wieder gehandelt wird, schauen wir mal, wie die Aktie.
Also absolut, jetzt 26,50 Euro, das sind wirklich extrem günstige Einstiegskurse, sehe ich so.
Dann sprechen wir über Volkswagen. Ach nee, Porsche zunächst. Das wird uns gleich hier eingeblendet, haben wir nicht im Chart-Tool. Gibt es noch nicht so lange. Vergangene Woche Donnerstag war der Börsengang der größte seit über 25 Jahren. Deswegen muss man hier auf die Aktionärseite zurückgreifen. Im Vorfeld war es ein kleiner Hype. Dann am Tag selber und die letzten Tage ist ja...
Also erstmal muss man mal sagen, das hat Volkswagen schon clever gemacht. Selbst auch in diesem Börsenumfeld das IPO so gut zu platzieren und auch mit einer so hohen Bewertung rauszukommen, über 70 Milliarden Euro, das ist wirklich stark. Die Frage ist nur, ob das wirklich gut ist. Auf dem Niveau würde ich mich bei Porsche extrem schwer tun. Ich zeige auch gleich noch, warum. Ich finde die Aktie wirklich überteuert und ich glaube auch nicht, dass das hohe Niveau lange gehalten werden kann. Jetzt natürlich, wir sind bei 82,50, das ist der Ausgabepreis und da wird natürlich auch massiv gestützt. Da soll der nicht möglichst drunter gehen, der Kurs. Bin mal gespannt, das wird natürlich so ein bisschen davon abhängen, wie das Börsenumfeld ist. Das sieht ja im Moment etwas freundlicher wieder aus, nachdem wir die letzten beiden Wochen wirklich ja, sehr stark gelitten haben. Aber dennoch, ich tue mich schwer mit Porsche. Und das ist ein Grund dafür. Porsche hat ja ein Elektroauto draußen schon seit 2019, den Porsche Taycan. Oder besser gesagt Anfang 2020. Man sieht, die Verkaufszahlen sind, das sind die weltweiten Verkaufszahlen, anfangs sind die höher geschnellt, hatten im letzten Quartal 2021, im vierten Quartal einen Rekord. Und seitdem geht es, ja, jetzt nicht massiv nach unten, aber zumindest es wächst nicht mehr. Und das nächste Elektroauto von Porsche kommt erst 2024, der elektrische Macan. Und das ist so ein bisschen hin. Und hier sieht man nochmal ganz aktuelle Zahlen, die sind von heute. Das sind die Taycan-Verkäufe in den USA. Da ist das dritte Quartal schon dabei. Und da sieht man schon einen doch recht ordentlichen Rückgang. Und die große Frage ist natürlich auch, wie viel verdient Porsche mit Elektroautos, mit dem Taycan? Es gibt ja im Moment kein anderes. Und wie viel hat man, der ersetzt ja quasi den 911, wie viel hat man mit dem verdient? Und die Margen, die ja bei Porsche so extrem hoch sind, ob die sich halten lassen werden, das ist auch die große Frage.
Warum gehen die Verkäufe zurück und orientiert man sich an anderen Markenmodellen?
Das ist eine gute Frage. Das müsste man mal die Leute fragen, die sich keinen Taycan gekauft haben.
Also deswegen würdest du sagen, man muss bei der ganzen Porsche-Story nicht mit dabei sein.
Also auf dem Niveau sicherlich nicht. Das ist alles andere als günstig. Im Gegenteil, es ist sogar teuer.
Wir sprechen über Volkswagen dann auch noch an der Stelle. Natürlich ist es ja eine ehemalige oder immer noch Tochter, die jetzt eben an die Börse gebracht wurde. Aber auch Volkswagen hat dann im Zuge des Börsengangs und die Tage danach eher verloren.
Ja, das ist, finde ich auch, das heißt zu Recht, aber es ist natürlich für die Volkswagen-Aktionäre dieser Börsengang so ein zweischneidiges Schwert. Man kriegt jetzt eine Sonderdividende. Volkswagen hat ja ordentlich Geld kassiert. Aber dafür ist natürlich ein Großteil von Porsche weg. Man ist halt nur noch dran beteiligt. Es ist keine hundertprozentige Tochter mehr. Und da gehen natürlich auch so ein paar oder so ein bisschen was von dieser Profitabilität, sofern sie denn erhalten werden kann bei Porsche, bei Volkswagen verloren. Und insoweit ist es, sagen wir so, kurzfristig ein schöner Ertrag. Aber langfristig hat man doch einen werthaltigen Teil verloren. Und ja, das ist an der Börse auch dann so gesehen worden, nachdem die Aktie sich ja bis zum Börsengang fast gut gehalten hat. Kurz davor kam sie dann doch ins Rutschen. Klar, auch der schwache Gesamtmarkt hat dann eine Rolle gespielt. Aber auch jetzt würde ich bei Volkswagen nicht unbedingt zugreifen. Denn Volkswagen hat das gleiche Problem, was Porsche im Prinzip auch hat. Man ersetzt mit den Elektroautos eigentlich nur seine Verbrenner. Man wird da nicht größere Stückzahlen verkaufen unterm Strich. Und man läuft Gefahr oder es sieht so aus, dass die Margen schrumpfen werden. Und Volkswagen hat ja auch genug Probleme. Deswegen kommt ja der Macan auch später mit der Softwareentwicklung. Der sollte ja schon 23 kommen, kommt jetzt 24. Und auch bei Volkswagen selbst wird sich einiges wohl verzögern.
Der nächste Autobauer hat das Problem nicht, dass man die Verbrenner ersetzt mit den neuen Wagen, mit den
E-Mobilitäts-Wagen. Aber da waren andere Probleme, wie man im Kursverlauf sehen kann.
Aber es ist jetzt gute Zahlen, gute
Nachrichten. Ja, genau. Probleme ist relativ. Natürlich, Rivian war im letzten Jahr einer der größten Börsengänge überhaupt in den USA. Die Aktie ist nach oben geschossen auf über $150. Natürlich, damals war auch noch die absolute Boomphase an der Börse und das war natürlich Bewertung. Ich habe es damals auch gesagt, das war komplett überzogen. Die Aktie hat sich jetzt geviertelt, gefünftelt, ich weiß es gar nicht so genau. Das sind die beiden Autos, die Rivian hat. Einmal den Pickup und den SUV. Und man hat jetzt gute Zahlen vorgelegt fürs letzte Quartal und vor allem die Jahresprognose, 25.000 Stück. Bestätigt, ursprünglich wollte Rivian 50.000 Autos im Jahr verkaufen, das hat man schon im März gesagt, das schafft man nicht, auch aufgrund von Lieferkettenproblemen. Aber jetzt hat man zumindest mal diese gesenkte Prognose bestätigt, das reicht im Moment schon, der Kurs gestern nachbörslich kräftig gestiegen. Und ich finde das eigentlich mittlerweile eine ganz spannende Aktie, weil man nämlich auch Amazon nicht nur als Kunden hat, Amazon hat 100.000 von diesen Vans bestellt, Amazon ist auch beteiligt schon recht lange, schon vor dem Börsengang an Rivian. Und das ist natürlich schön, wenn man so einen starken Partner und Kunden hat. Denn das sind natürlich auch 100.000 Stück bis 2030. Klar, langer Zeitraum, aber doch eine große Stückzahl. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Gerade auf dem Niveau Rivian kann man sich mal zumindest auf die Watchlist legen.
Okay, dann wechseln wir jetzt ein bisschen die Branche, weil wir über erneuerbare Energien oder Energien allgemein sprechen. RWE kauft zu die Tochter von dem US-Versorger Con Edison.
Genau, die Tochter heißt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Con Edison Clear Energy Businesses, ein sehr langer Name. Man legt ordentlich Geld auf den Tisch, 6,9 Milliarden Euro kostet der Spaß. Dafür kriegt man rund gut 4 Gigawatt an Solarparks. Das ist für RWE, ich glaube, ein richtiger und wichtiger Schritt. Aber es ist vor allem für die ganze Branche wichtig, denn es zeigt, dass jetzt vielleicht doch so eine kleine Übernahmewelle losgeht. Denn klar, jetzt kann man sagen, RWE als Versorger kauft Solar zu, der US-Versorger stößt Solar ab, da geht jeder seinen eigenen Weg. Aber es wird, glaube ich, doch einige weitere Übernahmen im Solarsektor geben, denn ähnlich wie RWE erkannt hat, dass man tatsächlich mit Kohle und Gas auf lange Sicht nicht viel gewinnen wird oder gar nichts mehr vielleicht sogar, dass man da was machen muss. Und RWE hat schon viel gemacht. Jetzt mit diesem großen Zukauf kommt man ein großes Stück weiter. Aber tatsächlich für die ganze Branche wird es, glaube ich, schon zu weiteren Übernahmen kommen.
Das könnte so der Stein des Anstoßes gewesen sein. Vielleicht könnte Encarvis dann auch als Übernahmekandidat in Fokus rücken.
Ist auf jeden Fall Übernahme. Mich wundert es eigentlich, dass RWE nach Amerika geht und da zukauft und nicht in Europa sich vielleicht Encarvis ausgesucht hat. Aber es war vielleicht auch einfacher zu kaufen, weil ja natürlich die Tochter von dem Stromversorger nicht börsennotiert ist. Bei Encarvis ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Aber dennoch, ich habe mal ausgerechnet, wie man Encarvis oder wie teuer Encarvis sein müsste, wenn man genauso bewertet werden würde wie der Kaufpreis, den RWE hingelegt hat. RWE hat pro Gigawatt 1,7 Milliarden Euro bezahlt. Wenn man Encarvis so bewerten würde, dann wäre das ein Börsenwert von 5,5 Milliarden. Wir sind im Moment bei 3,1. Also dann hätten wir eher so Kurse 34, 35 Euro. Das wäre dann so der faire Wert. Und soweit ohnehin sehe ich Encarvis nach diesem Rücksetzer auf Kaufniveau. Aber jetzt mit dieser neuen Übernahmefantasie, glaube ich, könnte das recht schnell wieder nach oben gehen. Auch bei vielen anderen Solaraktien, 7C Solarparken ist ja so ein Kandidat oder Reni Solar in den USA. Da ist einiges in Bewegung gekommen jetzt.
Aber wer könnte der Käufer sein? RWE hat jetzt ja schon
zugeschlagen. Ja, da gibt es aber viele, viele große Stromversorger. Es gibt auch viele Fonds, die in dem Bereich was machen. Investoren, da gibt es unheimlich viele potenzielle Käufer.
Dann machen wir weiter mit Varta. Da hat sich auch nichts getan, seit wir zum letzten Mal hier standen. Der CEO hat sein Amt niedergelegt. Shortseller haben sich wieder eingedeckt. Ein Großaktionär hat weiter Aktien verkauft. Es gab sogar eine oder andere Kaufempfehlung für den Wert. Was sagst du momentan dazu?
Ja, letztes Mal, als ich glaube vor einer Woche, haben wir gesprochen, da war gerade die Warnung draußen und oder besser gesagt die zurückgenommene Prognose, keine neue Prognose. Ich habe mich dann von der Aktie verabschiedet, sowohl in meinem Report, gedanklich auch, inhaltlich auch. Da hat sich auch nichts dran geändert. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, auf dem Niveau ist da auch mehr Erholung drin. Wir haben letzte Woche hier gestanden, da waren wir noch bei über 40. Jetzt sind wir teilweise unter 30 gerutscht. Aber auch dieser Vorstandswechsel oder dieser Vorstandsrücktritt macht in meinen Augen wenig Sinn und ist auch so ein bisschen ein Zeichen von dieser, ja, ich will nicht sagen Panik, aber da ist schon einiges los bei Warta hinter den Kulissen. Nach wie vor kein Partner aus der E-Branche. Dann die zurückgenommene Prognose. Jetzt hat man sich ja einen neuen Vorstand geholt vor einiger Zeit für den Bereich großformatige Batteriezellen. Und der wird jetzt Vorstand, während der ehemalige Vorstandsvorsitzende diesen neuen Bereich wiederum führen soll. Also quasi so ein interner Tausch. Macht in meinen Augen wenig Sinn. Dann auch dieser massive Verkauf von Michael Theuner, der Mehrheitsaktionär, auch zu Kursen knapp über 30 Euro. Warum muss ich auf dem Niveau noch verkaufen? Kommt vieles zusammen. Fakt ist, aus Warta, aus einer wirklich hoffnungsvollen Story, ist jetzt eine Zockerbude geworden. Das kann man nicht anders sagen. Es wird in den nächsten Wochen wilde Kursausschläge geben in beide Richtungen. Aber dass man anschließen kann an das, was man vielleicht mal vor einem guten Jahr noch hatte, das ist sehr unwahrscheinlich geworden. Schade, wirklich schade, dass es so weit gekommen ist. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich habe mir überlegt, Warta hat schon oft oder schon eigentlich immer dieses Problem gehabt, dass man nicht so recht wusste, wohin man will. Man hat in den guten Jahren, ich glaube, viermal im Jahr die Prognose angehoben. Man hat das nicht so ganz verstanden, wie gut es da läuft. Genauso wenig hat man jetzt offensichtlich realisiert, wie schlecht es funktioniert. Und jetzt gar keine Prognose mehr abzugeben, ist natürlich auch keine Lösung. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber aus dieser langfristigen, guten Story, dieses solide Geschäft mit der E-Auto-Fantasie obendrauf, das ist einfach nicht mehr vorhanden.
Wir werden es trotzdem weiter beobachten. Spannend ist es ja trotz dessen, auch was ich da entfernen
kann. Ja, spannend ist es. Das wird auch spannend bleiben. Aber es ist trotzdem schade, dass jetzt, wir werden jetzt, vielleicht gibt es eine Erholung in Richtung 40. Die Aktie kann aber, also es wird wild werden, aber jetzt ziemlich sicher richtungslos.
Dann schon mal auf Freyr Battery, da gab es schon eine klare Richtung zuletzt.
Absolut. Und die Aktie wurde eigentlich nur so ein bisschen gebremst, auch durch den schwachen Markt, den wir hatten, gerade in der letzten Woche war es ja. Aber wenn man das sieht, dann sieht man die Bremse eigentlich gar nicht. Der Anstieg ist wirklich immens. Und klar, das wird so nicht weitergehen. Wenn es in dem Thema weitergeht, sind wir wahrscheinlich, ich glaube, in einem Jahr bei 100. Das wird nicht passieren. Die Aktie wird vielleicht irgendwann bei 100 Euro oder bei 100 Dollar stehen. Aber das wird dann eher 3 bis 4 Jahre dauern. Das ist aber realistisch, denn Freyr Battery macht eigentlich das, was ich mir von Warta erhofft habe. Man plant, man verkauft im Voraus seine Batterien, man kriegt die Gigafactories finanziert. Man denkt vor allen Dingen groß, richtig groß. Das Ziel sind ja 200 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Und nochmal, 200 Gigawatt hat im Moment nur CATL aus China. Bewertung 180 Milliarden. Freyr Battery liegt bei, ich glaube, knapp 3. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und wie gesagt, es wird so nicht weitergehen. Es wird auch weiter hektisch bleiben. Aber der Aufwärtstrend, der wird da bestehen bleiben.
Hast du ein Kursziel?
Ja, verschiedene. Kommt so ein bisschen auf den Zeitraum an. Aber sagen wir so, jetzt kurzfristig sind vielleicht noch 2-3 Euro drin. Auf Sicht von einem Jahr sicherlich von jetzt aus eine Verdopplung. Und ja, auf lange Sicht auch durchaus, wie gesagt, Kurse von über 100, also für 7, für 8-fachung, für 10-fachung. Je nachdem, wie schnell und ob diese Planung auch wirklich umgesetzt werden können. Es ist eigentlich nur die Frage, wie schnell geht es und wie schnell steigt dann die Aktie auch mit.
Gut, wir werden es beobachten. Das war es nämlich schon wieder für heute. Danke dir für deine Einschätzungen. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut.